Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, das ist der Lauschangriff.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Ich bin noch ein bisschen angenockt, was nicht dem runden Leder, sondern dem eiförmigen zuzuschreiben ist. Das war ein unfassbares Spiel heute, aber das soll gar nicht das Thema sein, sondern wir sind ja in Episode 7. Und nachdem wir es mit den Sechsern letzte Folge gar nicht so wirklich geil funktioniert hat. Jan Platte, über die Siebener können wir doch gleich noch mal ein Minütchen reden, oder? Aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen dir.
Du warst bis 7 noch auf den Ringen unterwegs in Kölle, oder? Oder wie sieht's aus?
Oh, kennt man die Ringe? Du kennst dich natürlich aus, ne?
In Köln gibt's so
Ringstraßen, wer das nicht weiß. Ja. Und ja, wie alle guten Sportjournalisten, deswegen war ich immer erst nach dem Studium hier. Du warst an der Sporo, oder?
Ich war an der Sporo, aber das liegt auch schon mehr als 7 Jahre zurück. Aber Siebener, da gibt's für mich vor allen Dingen einen. Und der hat sie ewig getragen, die 7 beim FC Bayern. Mehmet Scholl.
Geil.
Oder?
Das ist krass. Das ist jetzt kein Witz. Ich kam genau auf den. Ich war jetzt sofort, ich hab kurz gedacht, stimmt, heute ist ja 7. Mehmet Scholl. Das war auch mein erstes Ding. Dann kam auch sehr schnell Franck Ribéry. Man merkt halt doch, dass ich in jungen Jahren vor allem Bayern geprägt war. Dann kam jetzt als nächstes in meinen Kopf geschossen natürlich Cristiano Ronaldo. Das sind jetzt meine ersten 3 Siebener und sie sind ehrlich gesagt, das spricht aber auch für Scholli, oder? Was das für ein geiler Typ und für ein geiler Kicker, was der für Freistöße reingepflanzt hat ins Kreuzeck. Das ist krass, oder? Dass wir beide als erstes bei Mehmet Scholl sind. Da wären jetzt, glaube ich, auch nicht so viele drauf gekommen.
Ich glaube auch, Cristiano ist eher die am nächsten liegende erste Idee. Bei vielen denke ich auch, aber Mehmet Scholl hat mich so geprägt, was das Fußballgucken angeht, in meiner Jugend. Und das war ja irgendwie doch die coole Geschichte, Schmieso, dass die Bayern eben mit ihm und Ribéry 2 Kerle hatten, die 7 jeweils 10 Jahre oder so oder sogar noch einen Ticken länger getragen hatten. Es gab also 20 Jahre beim FC Bayern mit genau 2 Menschen, die Nummer 7 getragen haben.
Und vor allem, sie haben sie ja nicht nur spazieren getragen, sie haben sie gelebt, die beiden.
Definitiv, in jederlei Hinsicht.
Oder ein Siebener muss doch, Ronaldo ist ja eigentlich gar kein Siebener, Ronaldo ist ein Neuner, aber das muss ich jedem, der hier zuhört, nicht erklären. Wobei, Anfang seiner Karriere war er ja ein Siebener. Da geht es um feine Technik und geile Bewegungen und Ideen. Und jetzt ist es gerade ein bisschen peinlich, weil ich gerade überlege, sag mal, wer trägt denn gerade bei den, bin ich jetzt dumm oder was? Wer trägt denn gerade bei den Bayern?
Überleg mal.
Wieso komme ich? Ey, jetzt könnte ich mich gerade wieder selber ohrfeigen. Olise trägt doch die 17, habe ich das wenigstens richtig? So, und wer trägt, sag mal, bin ich dumm oder was? Die 6 trägt Kimmich, die 9 natürlich Kane. Jan, ich hab's gerade, hilf mir.
Beste Kumpel von Jo Kimmich?
Serge Gnabry? Alter. Das hat zu lange gedauert. Wieso habe ich das nicht? Das gibt's doch nicht. Aber ich kann jetzt nur eine Erklärung, um mich nicht selber völlig peinlich hier dastehen zu lassen, finden. Und das ist, die Bayern sind halt doch noch vor Dortmund sogar, die sind immer so im Fokus, da kennt man ja jeden Spieler. Da brauche ich mich nicht an Rückennummern orientieren. Sie sind einfach hart gesagt irrelevant, weil ich auf die nie gucke. Weil ich sehe Serge Gnabry laufen und weiß, das ist Serge Gnabry. Da muss ich gar nicht auf den Rücken gucken. Oder ist das ist die einzige labbrige Erklärung, die ich gerade dafür parat habe?
Ja, du hast wahrscheinlich auch wirklich lange nicht mehr überlegt, welche Nummer du dir denn auf dein Bayern-Trikot machen würdest. Ich kriege das dadurch ab und zu mit, dass meine Jungs und meine Jungs lieben wirklich
wer ist da der Frontrunner gerade? Wen nehmen die?
Die nehmen gerade Musiala oder eben auch Serge. Also die hätten auf jeden Fall, Musiala, die haben irgendwie noch ein Trikot rumliegen und wir sind halt unfassbar nah dran an den Bayern, wohnen da irgendwie um die Ecke und so kommt das automatisch dass die da einfach ein großes Augenmerk haben für den FC Bayern. Und
die Löwen? Die Löwen sind ja auch um die Ecke bei dir in Giesing.
Um die Ecke. Es gab Phasen, da hat mein einer Sohn irgendwie eine Löwenhose und ein Bayern-Trikot getragen. Ich habe es geschehen lassen. Es wird genügend Leute gegeben haben, ja auch in der Gegend, die Hände über den Kopf geschlagen haben und eigentlich hinter diesem Alter. Kind herrennen wollten, um ihm eins von beiden auszuziehen. Aber
nein, wie gut ist da? I love it. Das ist genau mein. Ja, ich hatte auch mal eine wilde Phase, aber eigentlich war ich genau immer das. Ich habe die Löwen auch immer fast nicht genauso gemocht wie die Bayern. Ich war schon eine Zeit lang sehr bei den Bayern, aber ich habe die Löwen immer gemocht. Ich war damals, habe ich natürlich gehofft, dass es noch gut geht. Ich war damals sogar beim Relegationsspiel gegen Regensburg und habe gebankt und gehofft, das war, wo sie das halbe Stadion zerlegt haben, dass die Löwen in der zweiten Liga bleiben, was ja leider dann nicht geklappt hat und davon haben sie sich ja auch bis heute nicht erholt, was eine Rückkehr angeht. Aber irre, ey. Ich finde das gut. Sag deinem Sohnemann liebe Grüße, der soll das genauso weitertragen. Er trägt mein Herz in die Welt. So, Gott, jetzt haben wir schon lange gequatscht. Jan, gibt's ein Dingens für dich? Was ist denn die Headline dieses Spieltages? Müssen wir als erstes über die Bayern oder über Dortmund reden? Oder gibt's ganz was anderes?
Ja, möglicherweise über die Nummer 7 von Eintracht Frankfurt. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Und weißt, ja, wer sie trägt.
Dieser Marmoush.
Das soll dieser Marmoush sein. Ich habe auch gedacht, irgendwie ist man ja immer schnell bei den Bayern-Schmiese oder eben bei Dortmund oder bei den Leverkusenern, die für eine der beständigsten Geschichten dieser bisherigen Bundesliga-Saison sorgen, indem sie einfach wirklich Meister darin sind, 2-0 Vorsprünge zu verspielen. Aber lass uns bitte zuerst über Omar Marmoush reden. Es gibt eben ein paar Fragen heute. Ich hatte ein bisschen Zeit, mich in das eine oder andere einzulesen. Bundesliga-Tore von Omar Marmoush, du wirst ein paar Mal gefragt heute. Insgesamt, was glaubst du?
Boah,
der Kerl ist 25, hatte eben mal dieses Jahr in Stuttgart, wo er hin ausgeliehen war. Dann natürlich seine Wolfsburger Zeit, wobei er dafür die zweite Mannschaft besser gespielt und geknipst hat als für die erste.
Ich erinnere mich gut an ihn als Wolfsburger, aber da war er kein Torgarant. Ich würde fast sagen, Omar Marmoush, das bewegt sich irgendwo so in den 20ern, 30ern, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, also eher in den 30ern dran. 28 Bundesliga-Tore, wie viele davon für Eintracht Frankfurt? Und ja, der Kerl ist 25. 20. Letztes Jahr 12 und jetzt 8.
Ja, das stimmt, klar.
Der hat 8 Tore gemacht.
Letztes Jahr waren es auch schon 12.
Der hat jetzt in dieser Saison und 4 dazu noch vorbereitet. Also der ist doch gerade der Kerl, über den es Art zu sprechen lohnt und der dann der Stürmer ist, über den alle reden, nachdem die Bayern Harry Kane zu Besuch hatten. Die Frankfurter Harry Kane zu Besuch.
Ja, absolut. Und das ist, ja, damit hast du es eigentlich schon genau in den perfekten Kontext gerührt, weil das ist halt der Wahnsinn, ganz ehrlich. Ich weiß noch damals, als Harry Kane nach München kam, das war wie so bei Lewandowski. Ich weiß, Aubameyang war in der Zeit mal nah dran und hat es, glaube ich, ja sogar einmal geschafft, woraufhin Lewandowski auch stinksauer war. Aber im Prinzip ist die Torjägerkrone vergeben. Also ich will es mal so sagen, dass jemand überhaupt, bei der die Bayern werden immer diese Übermacht haben und alle 5 Jahre spielt Dortmund mal den geilsten Offensivfußball der Liga, aber dass da überhaupt jemand rankommt, deswegen liebe ich ja Boniface auch so, weil der mir auch diese Vibes gibt. Aber auf Omar Marmoush, ich sag's dir ganz ehrlich, ich fand, das war immer so einer mit geilen Bewegungen. Ja. Aber wenn ich mich an den zurückerinnere aus seiner Wolfsburger Zeit, dass der mal diese Effizienz, diesen Zug zum Tor, diese Eiseskälte hat, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht sagen, das hätte ich ausgeschlossen, aber gesehen habe ich das kilometerweit nirgendwo.
Es hat den Anschein, Schmizo, dass wenn du als Stürmer geboren wirst, du einfach gerade das Karriereziel Nummer 1 haben musst, irgendwann bei Eintracht Frankfurt zu spielen. Denn geh in die jüngere Vergangenheit. Und also mit Jovic, mit Kolomouani, der eine fantastische Saison gespielt hat. Auch André Silva, der da eine Saison wirklich alles zerschossen hat. Wir können die anderen da auch noch mit reinschmeißen. Ich vergesse natürlich welche jetzt gerade in dieser Kurzaufzählung. Aber Marmoush gehört jetzt dazu.
Haller kann man ja auch noch mit rein. Ich weiß, Haller hat jetzt nicht so geballert, aber der war auch sensationell. Der hat halt mit eher das Spiel mit dem Rücken zum Tor und die Büffelherde da in den in Kontext gesetzt sozusagen. Aber allein die letzten Jahre, du hast völlig recht, hat André Silva nicht auch so 28 oder oder sowas. Hätte ich jetzt 20 Hütten oder so. Völlig absurd, ey. Und hat es ja dann ehrlich gesagt leider, weil ich den immer so, der ist ja sehr feingliedrig so als Spieler, dafür, dass er so viel ballert. Der hat es ja leider auch bei Leipzig dann nicht so hinbekommen, was wieder zeigt. Ne? Es scheint irgendwie Frankfurt Special zu sein, das so hinzukriegen.
Ja, die haben ein gutes Gespür dafür. Und sie hatten, und da können wir, glaube ich, Markus Krösche auch ein Lob aussprechen, ein gutes Gespür dafür, dass es trotz vieler Angebote, die es angeblich gegeben haben soll im letzten Sommer, noch nicht der Zeitpunkt war, um ihn zu verkaufen. Mhm. Denn was der Kerl auch gerade mit seinem Marktwert macht und sportlich bedeutet für dieses Team, das sich nach der wahrscheinlich dann doch über weite Strecken in der Wahrnehmung zumindest schwierigen Saison 23/24, was der jetzt mit ihnen auch macht und wo er sie hinhieft, Omar Marmoush, das ist schon beeindruckend. Wobei er, na klar, dann nicht allein unterwegs ist. Hugo Ekitike macht es ähnlich großartig. Die beiden passen fantastisch zusammen und sorgen dann dafür, dass die Bayern in Person von vor allen Dingen auch Upamecano und Minjay immer wieder auch am Sonntagabend in Szenen gebracht werden, in denen sie dann nur in letzter Konsequenz nicht gut aussehen. Aber es passieren ja vorher schon viele Sachen. Aber wie hast du es wahrgenommen? So dieses Dauerthema rund um die Risikoabwägung beim FC Bayern?
Ja, das ist jetzt natürlich die ich sag's dir ganz ehrlich, und ich weiß, das quatscht sich von außen leicht, das werden die Bayern nicht so entspannt sehen können, das werden auch Bayern-Fans schwerlich so entspannt sehen können. Was ich im Fußball grundsätzlich an Teams mag, ist, wenn ich eine geile Idee, einen klaren Plan sehe und wenn ich Steigerungspotenzial, nenne ich es jetzt mal sehr, also auf Englisch sagt man immer so gerne Upside, und das trifft es für mich am besten, ne? Wenn ich sage, das ist so, da funktioniert doch schon so viel. Und wenn ihr jetzt noch die zwei, drei Sachen getweakt kriegt, so entweder man muss halt Upamecano sagen, ey, du musst bei dem einen Tor einfach das Stoppfoul ziehen, um jetzt mal was sehr populistisch Banales zu nehmen. Oder, ja, Leute, wir werden irgendwann eine Mitte finden, dass ihr nicht achtmal pro Spiel, sondern nur noch dreimal in diese Laufduelle muss. Also so stelle ich mir so ein bisschen die Gedanken von Kompanie vor. Oder es wird diese Palinia-Spiele dann mal irgendwann geben. Klar, dass jetzt diese Diskussion losgeht. Aber, weißt du, ich mag das viel lieber als, darüber werden wir nachher noch ein bisschen reden, wenn ich mir so ein Spiel vor Augen rufe wie Werder Bremen gegen den SC Freiburg und du dir teilweise bei Werder denkst, Leute, ich weiß, dass es nicht so ist, aber wie wollt ihr jemals wieder richtig Fußball spielen bei dem, was ihr da anbietet? So, weißt du, ich mag dieses, ey, da funktioniert schon viel, aber es ist gerade noch ein bisschen wild und jetzt müssen wir da noch ein paar Stellschrauben drehen, als wenn ich so ein Team vor mir habe, wo ich sage, ja gut, jetzt haben die wieder 1-0 gewonnen, aber das reicht doch nicht, um Bayern München zu sein. Das ist doch alles viel zu dünn. Deswegen habe ich ein sehr gutes Gefühl, was die Bayern angeht. Ja, das kann auch sein, dass sie das niemals abgestellt kriegen und die Saison endet wie die letzte. Ich glaube das aber irgendwie nicht, sondern ich habe das Gefühl, die sollten genau diesem Weg folgen und mit ganz kleinen Veränderungen arbeiten. Was sagst du?
Ich sag dir, dass du, und du konntest ihn gestern nicht hören, 100% deckungsgleich bist in deiner Meinung mit Thomas Müller. Der stand DAZN-Mikro und es gibt eine großartige, minutenlange Unterhaltung mit Michael Ballack. Hörst dir an, ich weiß, du hast eine Zugfahrt noch vor dir nachher. Hörst dir wirklich an. Ja. Es ist ein großes Vergnügen, da einfach nur die Ohren aufzumachen und dabei zu sein. Denn das A und O, Schmizo, scheint unter anderem zu sein, und die Ergebnisdenke ist so ein bisschen außen vor gelassen bei den Bayern, dass es wirklich Spaß macht, gerade Fußball zu spielen in dieser Mannschaft. Ja. Und sie haben sowas, ich würde auch sagen, erstaunlich Gnädiges, denn die letzten drei Spiele hatten eine ganz ähnliche Bauart. Gegen Leverkusen nur drei Torschüsse zugelassen, komplett überlegen gewesen, aber sich selber zu wenig Möglichkeiten erspielt. Bei Aston Villa komplett dominant gewesen, um da ging schon hier und da das Tor hinten auf, in Schwierigkeiten zu geraten bei langen, präzisen Bällen. Das Ding müssen sie im Leben nicht verlieren. Ich bin vor Ort gewesen, vielleicht erzähle ich nachher noch mal ein bisschen was von dieser Champions-League-Reise kurz. Und jetzt hast du, ich meine, 85% Ballbesitz in den ersten 15, 20 Minuten in Frankfurt, spielst die Eintracht komplett an die Wand. Aber nach Ballverlusten scheppert es letztendlich dreimal und Frankfurt schaltet dreimal gut um und kommt innerhalb von 6 bis 10 Sekunden vor Manuel Neuer. Und die Abschlüsse passen dann eben auch. Das ist dann eben in dieser Bauart so ähnlich, vor allen Dingen auch was die Gegentore angeht, jetzt in Frankfurt.
Ja, es ist immer langer Ball, genau, oder Tempo hinter eine hohe,
genau,
Kette, ne?
Genau.
Das ist schon, aber es ist das kalkulierte jedes, also Risiko. Andrich ausgenommen, das war eine Ecke, aber mein Gott, eine Standard, da wirst du nie bei null, ja, landen am Ende der, ja, Saison, Standard-Gegentore, ne?
Aber ich bin deiner Meinung. Es wirkt so, als wenn sie es durchziehen und alle ein gutes Gefühl dabei haben, wenn wir jetzt Thomas Müller sozusagen als Klassensprecher hernehmen können, was, mhm, ja eigentlich meistens gilt. Und ich finde diesen Unterhaltungswert großartig. Alter, sorry, und letztendlich, also, hinterlässt Jan, dieses Spiel so viele Leute, die glücklich und zufrieden sind. Und selbst die Bayern hauen nicht mit, ja, irgendwie einer Fluppe ab und sagen, ey, lasst uns in Ruhe, wir wollen jetzt endlich wieder Ergebnisfußball spielen. Scheißegal, wie es aussieht, Hauptsache wir gewinnen. Nee, das gibt's gerade nicht, Schmizo.
Aber Jan, Thomas Müller ist natürlich der Klassenclown und nicht der Klassensprecher. Es tut mir leid. Also weißt du, ich bin ja, glaube ich, Thomas Müller in manchen Dingen etwas baugleich und mich hätte niemals irgendwer zum Klassensprecher gewählt. Ich habe einmal einen Anlauf unternommen, da wurde mir deutlich zu verstehen gegeben, ey, so, wir mögen dich, ist wirklich witzig, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Ernsthaftigkeit zu tun, dieses Amt. So. Wobei, vielleicht hat Thomas Müller.
Ich wollte gerade sagen, du verkennst Thomas Müller ein Stück weit.
Ja, ja, wo ich selber so drüber rede. Manchmal, oder oft rede ich, bevor ich überhaupt richtig drüber nachdenke. Ja, eine Kleinigkeit noch, Jan. Ich finde schon diese, mich macht das jetzt nicht wuschig gerade aus Bayern-Sicht oder so, aber vor allem, weil ich finde schon dann wieder in einem Maße auf Didi eingeprügelt wird, auf Didi Hamann, was ich ehrlich gesagt völlig drüber finde, aber das steht ein bisschen auf dem anderen Blatt.
Habe ich nicht mitgekriegt?
Ich finde schon, ja, da hat Max Eber ja irgendwas von Tinnitus und so gesagt und als Mensch, der einen Tinnitus hat, ich habe einen, finde ich das ehrlich gesagt so medium witzig, weil es ist wirklich eine Krankheit, die nicht gerade das Geilste ist. Also keine Sorge, Leute, nicht, dass ich damit irgendwie nicht klarkommen würde, aber das ist, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt auch niemanden als Geschwür oder was weiß ich bezeichnen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was da der Ansatzpunkt war, ehrlich gesagt damals, aber Didi hat euch mal gesagt, hier, Harry Kane, also so die 100 Millionen ist er noch so ein bisschen schuldig und ich muss sagen, ey, der macht letztes Jahr 36 Hütten, die Bayern werden aber nicht Meister. So, und dieses Jahr muss man schon sagen, das ist ja jetzt nicht nur, also Leverkusen ohne Torschuss, wieder keine Riesenrolle gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Ich weiß nicht, wie du ihn gegen Aston Villa gesehen hast. Ich finde schon, wenn ich gerade einen Fleck, und ich bin, das weiß, glaube ich, jeder, der hier zuhört, ich bin ja Harry Kane-Fan der ersten Stunde, weil was hat der mir an geilen Zeiten bei den Spurs, die sonst auch auf echt dröge waren und auf ihn angewiesen waren, beschert. Aber wenn man mal einen neutralen Strich drunter macht und ich meinen Harry Kane ein Stück weit auch Fan sein beiseite schiebe, das ist schon eine relativ dünne Saison bisher, ehrlich gesagt.
Meinst du die 4 Tore gegen Zagreb oder die 3 gegen Kiel, die zu wenig waren? Nein, ich weiß ja, und jeder weiß, wie es gemeint ist.
Du bist eine Pottsau, ey, wirklich.
Okay, es waren aber auch 3 Elfer gegen Zagreb.
Sind das nicht
alles gut?
Ey, er geht. In der Bundesliga sind es übrigens auch schon 2 Elfmeter von 5 Toren. Ne? Ja. Also, Johnny Burkhardt hat 5 Tore. Demirovic, gut, der hat es clever gemacht, der hat jetzt 5 Tore und das eine ist kein Elfmeter, weil er den ja verschossen hat, um ihn dann reinzuschicken. So, aber ganz ehrlich, Harry Kane schwimmt da gerade so mit, aber er ist nicht der Outstanding-Torschütze des letzten Jahres.
Nee, vor allen Dingen nicht in den großen Spielen. Und da wird es keinen geben, der sagt, Schmizo, du redest Quatsch. Der kommt aus so einer Europameisterschaft ja auch. Und ich habe ihn ein, zwei Mal da live im Stadion gesehen während der EM, wo er auch nicht so wirkte, als wenn er jetzt das sprühende Leben ist.
Boah, ja. Und ja gut, aber wer in dieser Nationalmannschaft hat gewirkt, als würde er überhaupt leben?
Ja.
Jude Bellingham, manchmal 3 Minuten und sonst niemand.
Ja, richtig. Es ist wirklich wenig gewesen gegen Leverkusen, wobei sie ja alle da auch Schwierigkeiten hatten, sich richtig Chancen zu erspielen. Ach, nochmal kurz in Erinnerung gerufen, die gute Flanke auf Gnabry, wenn er den reinmacht, dann gewinnen die Bayern möglicherweise dieses Spitzenspiel. Gegen Aston Villa hat er sich bemüht, hat sich fallen lassen wie wild, so wie du ihn dann eben auch bei den Spurs ganz sicher häufig gesehen hast, mitgespielt, hat sich da in Mittelfeldduelle geschmissen, mal durch 3-4 Leute durchgedribbelt, um sich dann irgendwie, ich glaube, an Ross Barkley ranzuhängen oder so, wo er dann glücklicherweise kein Gelb gekriegt hat. Aber genau, er reibt sich häufig da auf, wo er eigentlich gar nicht so wahnsinnig gebraucht wird, würde ich auch denken gerade. Eine Kopfballchance hat er hinten raus gegen Villa, aber auch an Martinez scheitert. Und jetzt gegen Frankfurt, ja, auch kein Kane-Spiel. Ich meine, der ist ausgewechselt worden mit dem Zusatz.
Ja, ist leider er noch scheinbar angeschlagen? Sogar angeschlagen.
Genau, oder was, wie gut ist es tatsächlich um den Knöchel bestellt? Aber du hast völlig recht, wenn man sagt, die Mittelstürmer sind dafür da, nicht gegen Holstein Kiel beim 6 zu wie viel auch immer 1, glaube ich, 3 Tore zu machen oder beim 9-2 gegen Zagreb 4, sondern lieber 1-2 in den Topspielen, dann kommt er genau diesem Anspruch, den er sicher auch selber an sich hat, bislang nicht nach, Schmiso.
Das glaube ich nämlich auch, dass der den selber hat. Und wir reden mal Strich drunter. Wir reden von einem 200-Millionen-Paket und damit will ich jetzt gar nicht auf diese Diskussion, oh, sind das alles kranke Summen? Nein, es geht darum, das ist mit Abstand das größte Invest, was die Bayern gemacht haben, jemals und natürlich auch in der letzten Zeit. Ne? Das ist eine andere Nummer als ein Olise oder auch was sie jetzt für Musiala, ne? Weil da halt die Ablöse nicht zieht, sondern den haben sie sich ja selber sozusagen erarbeitet, dass sie jetzt so ein Genie da haben. Dafür ist es halt schon, ich meine, es ist nicht Manchester United und Chelsea, die sagen können, ja komm, wir schießen mal 10-mal ein 200-Millionen-Paket raus und hoffen halt, dass 3 davon treffen, so machen es die beiden ja. Nee, die Bayern sind drauf angewiesen, wenn sie einmal so ein Ding rausschießen, das muss treffen. Und ich finde, die erste Saison war wirklich richtig geil, aber jetzt wird es halt spannend, wie das weitergeht, weil jünger wird er nicht, er lebt auch von seiner Körperlichkeit, er ist für mich der beste spielende Neuner der Welt, aber trotzdem auch der. Ja, ich bin einfach gespannt. Große Spiele. Du hast schon das Stichwort gesagt, was da dieses Jahr kommt. Ob er ihnen die entscheidenden Dinger dann mal macht. Was ja irgendwie allen Stürmern, das hing Haaland lange an, das hing Lewandowski lange an. Das hängt ja einfach vielen an, die sehr nicht richtig Messi oder Ronaldo sind. Ja, ne?
Das stimmt. Also, und ich meine, gegen Frankfurt hatten sie keine Probleme, Tore zu schießen. Das muss man auch mal sagen. Dann können wir, wenn wir es richtig sezieren wollen, auch noch Laufwege uns angucken und überlegen. Ich meine, er bereitet das 3-2 von Olise dann auch ziemlich cool vor. Also es ist ja nicht so, dass er nicht teilnimmt am Spiel.
Nein, gar nicht. Mitspielend herausragend, aber einfach so, wenn man einen Strich drunter macht. Ja. Wie gesagt, und das geht darum, weil es Harry Kane ist, einer der 3 besten Neuner auf der Welt und weil er auch das dickste Ding war, was sich die Bayern je geleistet haben. Ich finde es auch übrigens krass, dass sie diesen Transfer hinbekommen haben, weil Kapitän der englischen Nationalmannschaft da loszueisen, das muss man auch, das geht übrigens nicht nur mit Geld, da musst du schon auch ein gutes Gespür und den Leuten eine geile Idee aufzeigen. Also allein dafür Props sozusagen, aber jetzt bin ich gespannt, was er liefert dieses Jahr. Ja, dann erzähl mal ein bisschen aus Birmingham. Wie war die Reise? Aston Villa, Bayern, am Dienstagabend war es, meine ich, ne? Oder Mittwochabend? Nee, Dienstag bist du hin, es war
Mittwochabend. Und ich bin, wo du jetzt Reise ansprichst und wann ich gefahren bin, Mittwoch früh los.
Ich dachte, du wärst Dienstag schon los.
Nee, die anderen sind irgendwie alle Dienstag los. Ich bin dann Mittwoch, warum auch immer. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber so war dann irgendwie die Reiseplanung. Auf jeden Fall bin ich, Schmiso, in die Tram gestiegen um 6.40 Uhr am Mittwoch früh, um dann am Rosenheimer Platz festzustellen, dass die S8, für alle, die nicht in München zu Hause sind, das ist die S-Bahn, die zum Flughafen fährt, nur bis zum Ostbahnhof fährt. Und und irgendwas war auf den Schienen auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und ich nehme euch nur mit, weil es dann tatsächlich, und das sind dann ja so Begebenheiten, die einem dann letztendlich ein gutes Gefühl geben, dann doch geil war, weil neben mir stand auch jemand, der ob seiner Gepäckstücke ganz offensichtlich auch zum Flughafen wollte. Und wir guckten uns an und ich fragte ihn, wie kommst du denn jetzt dahin? Und der meinte, mit dem Taxi, willst du mit? Naja, dann schwuppsdiwupps Rosenheimer Platz ins Taxi gestiegen. Das war jemand, der für Deloitte arbeitet, Unternehmensberatung. Und wir saßen hinten im Taxi drin und haben uns die 30 Minuten zum Flughafen.
Hat er dich direkt recruited?
Das kommt vielleicht noch, Schmiso. Wir sind jetzt aber verbunden auf verschiedenen Plattformen. Auf jeden Fall waren wir dann eine halbe Stunde später, Schmiso, zu der Zeit geht das ja noch, manchmal ist es über die Autobahn auch ein Horror, da hinzukommen, eine halbe Stunde später am Flughafen und schwuppdiwupp bin ich mit ihm, weil er anscheinend viel fliegt, es waren noch nicht so viele wie am 3. Oktober. Da hat die Sicherheitsschranke ja komplett den Geist aufgegeben in München, aber es war schon viel los. Aber ich bin mit ihm einfach in diesen Nebeneingang rein, der hat seinen Dings vorgezeigt und durfte als Senatorflieger, so heißt das, glaube ich, dann da durch und im Zweifelsfall jemanden mitnehmen. So haben wir es auf jeden Fall verargumentiert. Und ich stande 42 Minuten, nachdem ich nicht wusste, wie komme ich überhaupt hin und kriege ich meinen Flieger, hinter der Sicherheitsschranke am Flughafen in München und hatte dann viel Zeit für Kaffee trinken und sonst was. Du!
Boah, Gott sei Dank. Ja, manchmal musst du Glück haben.
Und es war unfassbares Glück, sage ich dir. Es war unfassbares Glück und du, dann hat Birmingham uns mit offenen Armen empfangen, irgendwie nicht die hübscheste Stadt, aber es war irgendwie cool, es war alles auf Fußball eingestellt, weil die haben eben 42,5 Jahre kein Heimspiel mehr in diesem Wettbewerb gehabt, der damals eben noch Europapokal der Landesmeister hieß und ey, das ist 17 Uhr, verzogen sich die Wolken, blauer Himmel, Sonnenschein und dann sitzt du im Villa Park, der wirklich altehrwürdig ist. Aston Villa spielt da seit 1897, es hat natürlich hier und da ein paar Bauarbeiten gegeben und Renovierung, aber du läufst über so eine kleine Treppe hoch zu den Komplexen und ach du, jeder war irgendwie so ein Stück weit selig und dann gibt es ein Fußballspiel, das du natürlich sehr gut nachempfinden kannst als jemand, der seit Jahren die Premier League sehr genau verfolgt. Aston Villa spielt Aston Villa und vor allen Dingen Emery Fußball und die Bayern machen das, was sie unter Kompanie machen und dann ist es etwas, was dich 90 Minuten packt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber die Duelle Watkins gegen Upamecano, Martinez, der komplett durchdreht, Neuer, der ein paar Mal großartig klärt, 40 Meter vor dem eigenen Strafraum, was dann letztendlich ja dann doch noch zum Diskussionspunkt wird beim Abschluss des unfassbaren Jokers John Duran, der genauso auf diese Art und Weise schon so viele Tore für Aston Villa gemacht hat. Also es ist so rund gewesen, Schmese, und es war lustig, wirklich. Es war in ganz vielerlei Hinsicht eine angenehme Reise. Ich bin mit Michael Ballack ein bisschen früher aus dem Taxi ausgestiegen, weil es so voll war und wir sind dann die letzten 200 Meter zu Fuß gelaufen und also jeder zweite Steward, jeder Polizist ruft ihm ein Hey Michael, how are ya zu und irgendwie, die Leute haben so viel übrig für die Fußballstars, egal wo sie herkommen. Ja. Ich meine, auf der Insel ist er jetzt durch seine Chelsea-Zeit auch jemand, der vielen in Erinnerung geblieben ist. Du, und das ist ja dann letztendlich der Abend gewesen, der ersten Bayern-Niederlage unter Vincent Kompany. Und hat sich so ein Stück weit gefragt, warum. Und ist dann doch schnell drauf gekommen, dass es an einem sehr riskanten hohen Verteidigen lag, dass Aston Villa super ausgenutzt hat. Emery ist ein Meister darin, hat jetzt mit unterschiedlichen Teams die Bayern geschlagen, hat einfach auch ein Konzept immer, das ziemlich gut passt gegen die Bayern und eben an Herrn Martinez hat es gelegen, der definitiv nicht umsonst zweimal Welttorhüter geworden ist. Aber es war ein erstes Mal für ganz viele Villa Park und es ist einfach das Geile an diesen internationalen Reisen, dass dich sowas komplett abholt. Also wirklich.
Das glaube ich.
Einfach cool gewesen.
Habt ihr die Peaky Blinders auch getroffen da in Birmingham?
Ja, deswegen hatten wir Kopfschmerzen am nächsten Morgen dann, weil wir genau die noch getroffen haben, Schmieso.
Sieht es denn dann noch original so aus, wie ich das aus der Serie kenne, oder hat Birmingham sich doch etwas verändert in die moderne Reihe?
Ich habe im Prinzip nur Baustellen gesehen. Die sind sehr dabei, sich zu verändern. Aber da ich, wie eingangs erwähnt, erst am Mittwochmittag da war, hatte ich irgendwie keine große Zeit für eine Stadterkundung. Es gibt ein sehr gutes chinesisches Restaurant.
Kriegst du Besuch? Ich habe versucht, unten an der Rezeption anzurufen, dass ich noch etwas länger das Zimmer brauche, aber es ist leider niemand drangegangen. Jetzt mussten wir loslegen, jetzt kam das Housekeeping eben, da muss ich einmal freundlich abwinken.
Aber das kennen Sie ja da in dieser Schmiso-Suite, oder? Dass du manchmal da ein bisschen länger sitzt.
Ja, auf jeden Fall, in dieser Suite hier. Oh Gott.
Nee, es war auf jeden Fall cool.
Ja. Jan, was haben wir noch außer die Bayern? Wir müssen natürlich auch über die fehlenden Verfolger reden.
Ja, und vor allen Dingen über eben genau die Mannschaften, Schmieso, um die Champions League damit reinzuwerfen, die es in der Champions League außerordentlich gut machen, Leverkusen und Dortmund, aber die dafür in der Bundesliga zumindest Spielstil und Konzentrationslevel technisch deutlich mehr Probleme haben, sage ich mal, als die Bayern, wobei, okay, das 3-3 bei Frankfurt straft mich ein Stück weit Lügen, aber die Bayern spielen ihren Fußball und was machen die anderen? Also die hören entweder auf oder sie fangen gar nicht an. Such du dir aus, ob du Leverkusen oder Dortmund nimmst.
Ja, und ich muss sagen, ich würde da selbst Leverkusen, ich weiß, also ein 2-0 gegen Kiel, das darfst du nicht verspielen, wenn das 3-0 nicht wieder so eine Zentimeter Abseitsgeschichte von Boniface ist, dann ist das Spiel auch ganz durch. Das ist wirklich komisch, aber da würde ich sagen, das ist das Geile am Fußball und kann mal passieren. Aber das Ding, also von Dortmund, Union Berlin, das ist natürlich mit das Undankbarste, was du vorgesetzt kriegen kannst nach so einem Champions-League-Rausch. Aber du musst doch irgendwann mal, und wir singen jetzt seit 10 Jahren das gleiche Lied, du musst doch irgendwann mal in der Lage sein, einen Boden zu entwickeln, ein Niveau, unter das du nicht mehr runterfällst. Und das muss ich schon ehrlich sagen, das finde ich bei Dortmund dann schon langsam abstrus, ehrlich gesagt. Weil, also wie groß da die Unterschiede sind. Ne? Die haben schon 5 von Stuttgart bekommen in der Saison. Jo. Dann schießen die Celtic 7 Hütten rein. Aber es ist halt Celtic. Ja, der Name klingt irgendwie nach was. Ganz ehrlich, das ist kein Champions-League-Gardemaß, das weiß jeder. Die sind mal dabei, mal sind sie nicht dabei. Die sind vom Klang her, und ich will denen gar nichts nehmen, ich finde Celtic einen Mega-Verein. Aber die sind vom Fußballerischen, ist das ja mehr ein Europa-League-Verein als ein Champions-League-Verein, ehrlich gesagt. Das ist kann nicht der Gradmesser sein, sondern es ist geil, wenn du mal 7 Hütten machst. Was muss das sein? Das muss der geplatzte Knoten sein. Das kann nicht der eine Ausriss nach oben sein. Und dann sowas wieder zusammenzukicken. Ich bin da echt ein bisschen ratlos, weil langsam, ich habe so viele Kicker, die ich da mag in dem Dortmunder Kontext, aber ganz ehrlich, langsam habe ich so das Gefühl, die Leier, ich rede so oft mit Buschi und Hansi Küpper drüber, wenn wir in der Konferenz sind, weil Buschi verzweifelt immer so ähnlich wie ich an den Dortmundern. Hansi hat ja ein ganz großes Herz für den BVB und langsam denkt man sich echt, ey, das ist so ein Fußball, der ist drauf getrimmt, dir die Champions League zu sichern, damit du an die Geldtöpfe kommst, aber das reicht dann irgendwie auch. Und ich will jetzt gar niemandem sagen, dass er das absieht. Natürlich nicht, die wollen Meister werden und so, aber ich verstehe das. Es ist doch, also wie kann man denn mit jedem Trainer diese Ukulele jedes Jahr aufs Neue spielen und jedes Jahr sitzen wir hier verzweifelt und denken uns, wie kann man denn solche Höhen und solche Tiefen zusammenpacken? Ich verstehe das einfach nicht mehr und ich kann wirklich, da wiederhole ich mich jetzt nur noch sagen, es muss, sorry, dafür ist dieser Verein zu groß, der Support von den Fans zu groß, dass die Mannschaft auch viel zu gut, als dass das nicht mal möglich sein kann und muss, da einen Boden zu entwickeln, unter den du einfach irgendwann nicht mehr runterfällst.
Aber wer soll den entwickeln, Schmiede?
Ja, Nuri Sahin,
also
zusammen
doch,
mit Sebastian, okay, Kehl. Ja, also Zorc und Watzke werden es jetzt nicht mehr machen. Zorc und Watzke haben dafür gesorgt, dass der BVB wie überhaupt wieder dieser Gigant ist, der mal heftig gewankt hat und jetzt ist einer der größten Vereine Europas. Das bleibt auch so. Und das ist jetzt echt, und ich traue denen das auch zu, aber bisher ist die Bilanz, ja, man kann auch sagen, es hat jeder Trainer nicht hinbekommen, Edin Terzic auf Strecke nicht. Wir können noch weiter zurückgehen zu Tuchel und so, aber ich sage jetzt mal, die es zuletzt versucht haben, Edin Terzic und Marco Rose, die ich schon für gute Trainer halte.
Boss, Favre, kannst du auch da mit reinschmeißen.
Ja, so, es war doch bei allen das Gleiche. Und so Lucien Favre ist ja vom Typ her sogar noch so, dass ich das verstehen konnte. Das war auch bei Gladbach himmelhoch jauchzen und dann eben, wenn die ersten Sachen nicht schiefgegangen sind, ist der in solche Selbstzweifel gefallen, dass das alles ein Stück in sich zusammengebrochen ist. Und Tuchel ist ja auch vom Typen her so in den Extremen, aber dass die nicht irgendwann da mal so eine innere Ruhe und Mitte finden, ich finde das. Ja, und jedes Jahr holst du die besten Leute aus der Bundesliga zusammen und machst es dann wieder nicht besser. Und ich verstehe das nicht. Ich war eigentlich echt auch von den Transfers angetan. Gyrassi, top, groß, top. Bayer vielleicht noch ein Jahr zu früh, da war ich eher überrascht. Aber was da drin steckt und was die dann da rausholen aus dem Kader, das ist mir ein Rätsel.
Ja, wobei die Frage ja ist, steckt da wirklich so viel drin? Die Frage, finde ich, kann man sich dann stellen, ob der Schwierigkeiten, die es jetzt schon wieder gibt, ist das wirklich dann so gut? Doch, viele, viele Leute. Ich bin ja, meine Lobgesänge auf Gyrassi, die hören ja auch gar nicht mehr auf, aber es ist genau. Letztendlich, also wofür stehen sie? Sie stehen auf jeden Fall nicht für Stabilität. Das ist ja auch schon seit Ewigkeiten nicht so grundsätzlich, wobei man sagen muss, und ich glaube, wir haben es auch schon mal besprochen in einer der vorherigen Folgen unter Edin Terzic, galt eben dieses weniger sexy, aber erfolgreicher. Was jetzt ja auch wieder, wenn du nur den Ansatz hörst, Schmizo, keiner ist, für den du Applaus bekommst, aber ein durchaus nachvollziehbarer. Mhm. Denn was haben die jetzt? Haben die 11 Gegentore, glaube ich, in den letzten 4 Spielen kassiert? Die fahren nach Stuttgart und du denkst, okay, das wird schwierig für die, auch wenn sie denen die besten Leute weggekauft haben. Aber Stuttgart ist bei sich. Stuttgart spielt Stuttgart-Fußball. Ja. Und so hast du jetzt ja eben gerade auch schon wieder gesagt, und das würde ich als Dortmunder am ätzendsten finden, wenn du gerade gegen Celtic gewonnen hast und alle schon denken, oh, aber jetzt alte Försterei, das können wir gar nicht. Da sind wir doch noch nie gut drin gewesen. Was ist das für ein Gedanke als Borussia Dortmund? Aber den hörst du ja praktisch, ja, genau, auch, wenn ihn keiner ausspricht. Und das darf ja gar nicht so sein bei so einem Verein.
Genau, das ist es. Aber das darf nicht das Mindset sein. Ja. Da muss ein Boden rein, wo man sagt, ja, das wird wieder ätzend, Leute, heute, aber komm mal ran, wir das schaffen wir schon, ne? Das schaffen wir so. So wie, aber wenn ich mal einen Strich drunter mache, Jan, was haben die gemacht? Die gewinnen zum Auftakt ein sehr wildes Spiel, dann doch am Ende ehrlich gesagt ein bisschen glücklich gegen Eintracht Frankfurt. Eine Nullnummer gegen Bremen, okay, 4-2 Heidenheim. Sie halten ein 0-0 gegen Brügge in der Champions League, lange. Da haben sie halt genau das geschafft, was sie jetzt in den letzten Spielen gar nicht mehr geschafft haben, die Null zu halten, und gewinnen das dann noch 3-0. Dann lassen sie sich von Stuttgart abfertigen, dann gewinnen sie mit Hängen und Würgen nach 0-2, wo es auch 0-3 Buadu hätte stehen können, noch zu Hause gegen Bochum, und dann haben sie einmal so ein Feuerwerk gegen Celtic, und das ist alles schon wieder 3 Tage später nichtig, weil sie gegen Union Berlin eine so dünne erste Halbzeit spielen. Da ist gar kein Bogen und Boden. Und Mindset ist das andere, was du sagst. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und ich gehe es jetzt mal im Kopf durch, aber da bin ich auch nicht, Jan, mir ist der Kader zu gut, um das zu. Kobel, exzellenter Torwart. Ich halte immer noch sau viel von Schlotterbeck, einer meiner Lieblingsinnenverteidiger. Ich finde Julian Brandt einen unglaublich geilen Kicker. Ja, ich weiß auch immer mit Schwankungen, aber der ist jetzt auch schon so lange zeigt. Mit Adeyemi ist so ein Tempo drin.
Ey, warte, aber ganz kurz. Also Schlotterbeck, 11er 0-1 und danach so ein bisschen Aktien auch im 0-2. Noch nicht in der Form der Champions League Rückrunde, hätte ich jetzt was gesagt, der K.O.-Spieler in der Champions League, dass der Potenzial hat, unbestritten. Jule Brandt, ganz schwierige Saison bislang. Also natürlich ein toller Kicker irgendwie, aber der hat sie jetzt noch nicht irgendwie auf die Schultern genommen. Ein paar Mal hat er gute Sachen gemacht, gar keine Frage. Aber was sein Potenzial angeht, ist er jetzt bei was? 70, 80 in dieser Saison maximal vielleicht. Dann Adeyemi. Wo war Adeyemi? Adeyemi hat verletzt gefehlt bei Union. Der hat die Jungs Celtic da irgendwie kurz und klein geschossen, um sich dann aber genau wie Duran will, glaube ich, mit einer Muskelverletzung wieder für ein paar Wochen abzumelden.
Ja, leider.
Wieso? Das ist ja,
und ich meine,
wie soll dieser Boden, ist ja bei diesen, von dem du sprichst, entstehen, wenn dann auch in so einer Anfangsphase neuer Trainer, andere Spielidee und so, dann auch die Verlässlichkeit fehlt. Auf den Positionen immer wieder mal jemand dir wegbricht, du vielleicht eben der einzelne Spieler jetzt gemeint noch nicht bei deinem kompletten Leistungsniveau auf Top-Niveau bist. Da hakelt zu viel und es ist zu wenig eingespielt in dieser Hinsicht, finde ich.
Ja.
Also auch rund um Jan Couto, um Groß, der jetzt auch nicht nur brilliert. Und das, ich glaube, du bist auch in Dortmund schnell in so einem Fahrwasser, dass du eben merkst. Nuri Sahin hat es ja ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass es auch anstrengend ist, in so einer Saison nach Europameisterschaft, auch nach Copa America und, dass du alle 3 Tage gar nicht Topleistung bringen kannst. Aber Nuri Sahin hat ja gesagt, aber wenn nicht Topleistung, dann zumindest Ergebnisse. Und da sind wir ja genau bei dem, was du vorhin gesagt hast, Schmizo, aber auch. Die Bayern sind insofern ganz cool, als dass die komplett bei sich sind. Auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht mir san mir schreien irgendwie. Ja, gerade wieder die letzten 3 Ergebnisse. Aber die Spielweise tut's. Und
Weise schreit
was,
mir
san. Genau. Und was ist die Art und Weise von Borussia Dortmund? Das ist mal Celtic und du denkst, wow. Wie gut ist dieses Team? Aber genau das hattest du in den letzten Jahren ja immer wieder. Punktuell Spiele, wo du dachtest, wozu ihr imstande seid, ihr Dortmunder, ist wirklich verrückt. Aber warum zeigt ihr es so selten? Und diese Frage bleibt. Sie bleibt und bleibt und bleibt.
Ja. Jan, wir machen einen kurzen Cut. Wir wissen alle, was jetzt kurz reingeflogen kommt. EA Sports FC 25, das Ding ist inzwischen raus, das wisst ihr, ihr habt sicher alle schon, ihr spielt es auch sicher alle schon, nicht umsonst kriegen wir so viele Nachrichten zu unseren brillanten Kommentaren oder auch, bisher, ich wurde erstaunlich wenig beleidigt, es kam nur mal sowas wie, hör auf mich so viel zu fronten, aber mit einem Lachsmiley, sorry Leute, ich sitze nicht in der Konsole, ich habe da mal irgendwas eingesprochen und ihr spielt alle ganz großartig in FC 25 und der dumme Kommentator ist nicht immer in der Lage, das zu würdigen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr spielt trotzdem weiter und es gibt eine neue Saison von, und ich weiß, da seid ihr heiß drauf, Ultimate Team. Was gibt's Geileres als Ultimate Team? Du baust dir deine, ich übersetze es mal, Traumelf überhaupt zusammen. Ihr kennt das alle, oder? Aber für die, die vielleicht noch neu sind im Thema FUT, Football Ultimate Team. Und es gibt das größte UEFA Road to the Knockouts Event aller Zeiten. Heißt, also Champions League ist ja so ein bisschen umgestellt worden oder allgemein die UEFA-Wettbewerbe. Es gibt mehr Spiele, neue Ligaphase dauert ja überall länger und das heißt, ihr könnt mehr Upgrades gewinnen, je nachdem, was ihr mit eurem Club so macht. Nochmal, es liegt nicht am Kommentator, es liegt an euch, wie ihr spielt. ihr könnt auf jeden Fall einsammeln ohne Ende, wenn ihr zum Beispiel 3 Siege in der Ligaphase der Champions League holt oder sogar noch mehr, dann gibt's +1 Overall Upgrade für jeden Spieler in diesem Club. Also dann stuft ihr euch sozusagen alle hoch. Gibt natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten. Es gibt ganz viele Themen, die mit den UEFA-Wettbewerben sozusagen korrelieren in dieser Road to the Knockout-Zeit, in diesen Events. Squad-Building-Challenges, ihr könnt Spielerziele einstellen, es gibt ein Rush-Event, Alter, wie geil war dieser Rush-Modus. Also auf jeden Fall, da könnt ihr Upgrades einsammeln ohne Ende, die gehen ja immer Freitag nach jedem Spiel live und Jan, das war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was zu entwickeln in diesen EA Sports FC-Spielen und das hat man jetzt so richtig in der eigenen Hand und du kannst so richtig sehen, wie mein 75er-Talent irgendwann ein 80er wird und dann ein 85er und vielleicht ist er irgendwann besser als Lionel Messi.
Du hast eben gerade also gesagt, Werten. Für alle, die es nicht kennen, und ich bin da ehrlich gesagt nicht zu Hause, deswegen habe ich jetzt einfach nur zugehört. Ich freue mich, ob deines Redeflashes, ob deiner Begeisterung, ob deiner Emotionalität. Ich entwickle mich gerade sozusagen in den ersten Schritten, vor allen Dingen zusammen mit meinen Söhnen, die ich versuche irgendwie zu schlagen, entweder im Rush-Mode oder im normalen.
Schlagen meint er nicht, meint er im übertragenen Sinne. Das, ja, das ist wichtig an der Stelle. Also im Spiel, ja? Nicht, dass hier einer auf dumme Ideen kommt.
Wir werden gleich noch in einen Eltern- und Erziehungspodcast eingeladen, Schmiese, wenn du so weitermachst. Nee, es geht tatsächlich ums Sportliche. Denn da, ich stecke in den Kinderschuhen. Aber es macht großen Bock. Ich meine, wir beide haben es immer noch nicht hingekriegt, was natürlich an dir liegt, weil du einfach jeden Tag 24 Stunden lang irgendwas zu tun hast, dass wir noch nicht gegeneinander gezockt haben. Aber,
das kriegen wir
aber du, ich glaube auch. Für dich ist dann, und das nehme ich kurz auf, Road to the Knockouts, wenn du gegen mich spielst, sehr kurz. Aber möglicherweise wirst du danach irgendwie ein bisschen abgegradet rauskommen aus der Geschichte. Aber Schmiso, ich trainiere schon fleißig und es läuft darauf hinaus, dass du irgendwann neben mir verzweifelst, wo auch immer wir das und wann auch immer hinbekommen. Aber es klang alles wunderschön, was du gesagt hast.
Das sagt Jan Platte, der einzige Mensch, der am Controller so rumhampelt, das Ultimate-Team den Begriff nicht verdient hat, weil es alles andere als ultimativ ist, was der Mann da macht. Aber das klären wir an einem anderen Tag. Leute, holt euch das Ding. EA Sports FC 25 ist draußen. In den Shownotes findet ihr den Link. Das Ding ist das Beste auf dem Markt. Das wollt ihr doch zocken und nicht verpassen.
Lass mich das aufnehmen, denn es ist eher verpassen als zocken und da komme ich mit einer ganz kleinen Zahlengeschichte um die Ecke, Schmiso. Und es geht um Dominic Kohr, denn der wird das nächste Spiel verpassen, weil er nach 6 Spieltagen wie viele gelbe Karten gesehen hat?
Nein, hat er die 5.
Er hat die 5.
Alter, Dominic Kohr ist so eine Legende.
Ja, es ist die 13. Gelbsperre. die er jetzt absetzen wird. Der Kerl, der mit Mainz eben 3-0 beim FC St. Pauli gewonnen hat an diesem Spieltag. Das ist ja so ein bisschen auch so diese Unvorhersehbarkeit der Bundesliga. St. Pauli gewinnt in Freiburg, um dann gegen Mainz zu verlieren. Die Mainz hat zuletzt nicht doll gespielt. Aber da gibt es verschiedene Geschichten, wo man nicht zwingend daraus schlau wird. Aber schlau wird man aus Dominic Kohr, der jetzt, und jetzt kommst du, ich freue mich sehr drauf, den geteilten 3. Platz belegt, was die meisten gelben Karten in der Bundesliga-Geschichte angeht. Er liegt, und du brauchst eben die 3, 2 und 1 in diesem Quiz.
Ach, hör mir doch
Na,
auf.
Doch, doch, du ich kriegst es hin. Du kriegst ein paar kleine Hilfen. Also, die musst du.
Stefan Effenberg.
Steht auf der. Wow, das ist gut. Jetzt nimmt er die. Ja.
Boah, steht auf der, was weiß ich, auf der 2, sage ich jetzt einfach. Oder sogar auf der 1.
Das ist die 1 mit 110.
Stefan Effenberg.
Mit 110 gelben Karten. Dominic Kohr.
Das ist viel.
Mit seinen 93 gelben Karten. Geteilter Dritter mit jemandem, der gespielt hat für den HSV. Für St. Pauli.
David Jarolim.
Na, du, nee? Du bist leider bei der 2. Du hast echt, das ist gut von dir. Das hätte ich nicht gedacht, dass du auf Jarolim so kommst. Das ist die 2, aber die 3, okay, dann musst du den zumindest jetzt noch irgendwie zusammenkriegen. Oh. HSV gespielt, St. Pauli gespielt. Ja. Ich glaube, gelernter Metzger. Du siehst, es ist eine Weile her.
HSV, St. Pauli, bei gelernter Metzger und St. Pauli bei Stefan Raab
bei Stefan
und
Raab,
aber die werden es beide nicht. Hä, nee, da bin ich HSV und St. Pauli. Nee, das kriege ich, glaube ich, gerade nicht. Da bin ich
lange jetzt. Co-Trainer im Trainerteam von Felix Magath. Ja, du hast ihn nicht spielen sehen. Also du hast ihn doch mal spielen sehen.
Du hast ihn auch.
Bernd mit Vornamen. Hollerbach Bernd. Mit Nachnamen.
Bernd Hollerbach, ach natürlich. Ja, wenn, also entweder der Ball oder der Gegner kommt genau, an mir vorbei, aber nie beides. Ach natürlich, ah shit, den hätte ich noch. Ja, aber auf den wäre ich jetzt nicht. Nee, krass, das ist vielleicht dann doch ein Ticken zu früh oder mir nicht präsent. Ah, Bernd Hollerbach. Ja, shitty, nee.
Nee, aber Respekt für Jarolim und Effenberg. Effenberg hätte ich nicht gedacht, dass du den hinkriegst.
Okay. Ja, aber da, der hat schon immer bei Effe.
Aber es war keine wegen Meckern, oder? Keine.
Es gab das, es gab die berühmten Zeichen, die manchmal gesetzt werden mussten. Deswegen dachte ich mir, und der Typ hat halt auch so, das ist ja auch pur, ne, auf die Masse der Spiele. Also ich denke jetzt an zum Beispiel HSV wäre ich auch schnell bei Nigel de Jong, aber da weiß ich, das kann nicht sein, weil der Typ hat zwar getreten wie ein Irrer teilweise, aber der hat gar nicht lang genug Bundesliga gespielt, um in solche Höhen vorzustoßen. Also ich meine, wie lange brauchst du für 110 ja, gelbe Karten? Da musst du schon mindestens 10 Saisons absolut gesetzt gewesen sein, sonst reicht die Menge an Spielen gar nicht. Aber gut, das heißt Dominic Kohr, jetzt muss ich kurz spicken, wie alt ist der Kollege? 30, hätte ich jetzt auch getippt. So, ich habe ihn mal nebenher aufgemacht. Der hat, also kann er noch angreifen, oder? Der hat noch 3-4 Jahre, dann kann er Effe noch vom Thron stoßen.
Zwingend. Bei dem Schnitt in dieser Saison.
Sensationell.
Also Jarolim schnappt er sich, der hat nur 96, den hat er in 4 Spieltagen, wenn er wieder mitmachen kann. Und dann holt er sich Effenberg.
Sensationell. Ach, meine Güte. Eine kleine Sache noch, Jan, bevor wir noch ganz schnell den Flug durch England mit John und Spanien mit Juan machen. Ich hatte ja in einer sonst sehr launigen Konferenz, weil der BVB spannende Dinge gemacht hat und 0-2 hinten lag zur Pause und weil Leverkusen eigentlich schon gewonnen hat und dann doch nur 2-2 Spiel gegen Holstein Kiel. Und dann gab es da noch den Kollegen Schmidt-Sommerfeld, der das 75 Minuten lang etwas dröge 0-0 von Werder Bremen gegen den SC Freiburg begleitet hat. Wer es nicht gesehen hat, wir sind ja so aus der Pause wiederbekommen, dass wir gesagt haben, so, weil es war klar, dass ich mit Abstand das schnellste Spiel bin, weil ich auch keine Nachspielzeit hatte, weil halt nichts los war. Und dann sind wir wiedergekommen und haben gesagt, so, wir haben hier nochmal die beiden Tore für Sie in Bremen. Und dann haben wir einfach ein Bild von den beiden Toren gezeigt, also von den physischen, nicht den Treffern. Den Gag haben wir uns zum Einstieg zweiter Halbzeit mal erlaubt. Ja, ich bin da immer so ein bisschen bei mir in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Zum einen will ich nicht dem Zuschauer auf die Nerven gehen und sagen, wie langweilig das hier alles ist und dass hier wenig passiert, aber ich will ihn auch nicht anlügen. Und ich habe viel so in die Richtung bekommen, sowohl aus der Regie, die gesagt haben, aber du hast dir da aber echt ein Spiel ausgesucht, mein lieber Mann, und auch Nachrichten mit, ey, das war witzig und ey, tut mir leid, dass du heute das Spiel erwischt hast. Ich habe aber auch 2-3 Nachrichten bekommen, ey, sei mal nicht so respektlos gegenüber Werder und Freiburg. Wie näherst du dich solchen Spielen? Wo man ehrlich gesagt sagen müsste, Leute, also, und übrigens, was mir dann immer so ein bisschen das gute Gewissen zurückgibt, Marco Friedl, Werder-Kapitän, stellt sich nach dem Spiel hin und sagt, in kurz, also das war heute 19 Minuten lang viel zu wenig, so geht das nicht.
In der Konferenz ist es ja, finde ich, sogar fast noch ein Stückchen leichter, die Sachen ganz
viel leichter,
ganz, ja, ganz okay zu verpacken, zu verkaufen. Ich habe dir zugehört, zumindest die erste Dreiviertelstunde dir und den anderen Kollegen, hatte dann aber in der zweiten Hälfte doch noch was anderes zu tun. Und genau, deinetwegen war es sozusagen für mich auch leicht, mich was anderem zuzuwenden, weil ich auch gemerkt habe, nein, dieses Spiel muss man gar nicht mehr verfolgen und es scheint sich auch nicht viel gebessert zu haben. Ich bin auch ein Freund.
Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich habe dich weggetrieben. Nee,
du hast mich nicht weggetrieben, du warst einfach ehrlich auf eine sehr, sehr anständige Art und Weise. Du bist jetzt ja nicht persönlich geworden oder so. Und genau, dieses persönlich beleidigt sein als Kommentator von einem schlechten Fußballspiel, das finde ich immer schwierig.
Also ja, das darf auch nie passieren. Das war ich auch null.
Das warst du
nicht. Ich war eher so, ach, jetzt bitte spiel den, passt doch mal vernünftig. Ja. So sitze ich
ja,
dann
ja,
immer
genau.
Vor,
und wenn
vor
du das 90 Minuten machen musst und Fußball siehst, wo du eigentlich denkst, okay, ich muss gar nichts dazu sagen, denn das sieht jeder selbst. Das ist einfach nicht gut. Aber 90 Minuten schweigen macht jetzt auch keinen Sinn. Dann ist es wirklich so, dass, finde ich, man ab und zu mit sich ringt und überlegt, wie kriegt man das noch ganz gut verpackt und ohne dass es zu negativ klingt. Denn ich bin auch derjenige, der eher einen positiven Ansatz wählt und dann lieber denkt, was kann sich ändern, damit es wirklich besser wird? Oder was sollte sich dann in dem Fall ändern? Aber also großen Anlass zur Kritik dürfte es, finde ich, bei dir da nicht gegeben haben. Und du hattest doch tatsächlich noch ein Tor, wenn ich das Ergebnis, ich habe es bis heute nicht gesehen, aber wenn ich das Ergebnis richtig gelesen habe.
Ich hatte am Ende noch ein Bremen. Tor. Ja, das haben sie sich am Ende auch verdient, muss man schon sagen. Also das Spiel kann auch 0-0 ausgehen, aber wenn es jemand überhaupt verdient hatte, da ein Tor zu machen, dann war es ganz eindeutig. Freiburg hat man auch richtig gemerkt, ist halt dann eine geniale Aktion von Litz Doan, wo er dann wirklich aber ist ein Befreiungsschlag, der ihn um die Ohren fliegt und dann sind 3-4 Bremer einfach nicht da und das ist dann schon der Preis und das fand ich von Friedel so geil, der hat da so ehrlich gesagt, so übersetze ich es jetzt mal, das ist der Preis, den du zahlst, wenn du halt die ganze Zeit so schlafmützig Fußball spielst, dann bist du in dem Moment, kriegst du dich dann auch nicht mehr hochgefahren und meine These dazu ist, Werder hat sich so sehr drauf konzentriert, weil ich habe Werder schon, Werder ist für mich die Mannschaft, die Potenzial im Kader und wie ambitioniert sie dafür Fußball spielen, Hut ab vor Ole Werner und Werder Bremen, das ist für mich mit die Mannschaft, es ist wahrscheinlich sogar die Bundesliga-Mannschaft, wo ich sage, gemessen an dem, weil ich mir den Kader angucke und gucke, was kann man damit spielen, spielen die den geilsten Fußball wahrscheinlich. Das ist wirklich, die spielen einfach sehr ansehnlich normalerweise und haben jetzt nicht das Geld, um sich die besten Kicker der Welt zusammenzukaufen. In dem Fall war es so, ich glaube, die haben so gelitten unter diesem 0-3 Hoffenheim nach 12 Minuten, was sie ja dann noch drehen. Aber das war für mich ganz augenscheinlich. Die wollten einfach nur ganz stabil in dieses Spiel reinkommen, die ersten 15 Minuten. Und dann gucken wir mal, dass wir Fußball spielen. Und die haben das zack so hinbekommen, aber nur für genau 3 Minuten. Die haben die ersten 15 Minuten nur sicher hinten gestanden. Dann haben sie 3-4 Minuten alles rausgehauen und dann war das Pulver scheinbar verschossen. Und dann kam auch nicht mehr so viel in diesem Spiel. Es war ein ganz interessanter Spielverlauf. Aber wir wollen ja noch ein bisschen was zu Spanien und England machen. Jan, ich kann die 3 Lewandowski-Tore habe ich gesehen. Barca ist weiter am Marschieren. Real Madrid schien mir vom Ergebnis 2-0. Und so Statistiken habe ich geguckt, da habe ich aber ehrlich gesagt das Spiel nicht gesehen. Eher dünn. Was müssen wir wissen aus La Liga, bevor wir jetzt in die Länderspielpause gehen?
Barca wirklich souverän bei Alaves mit eben den 3 Toren von Lewandowski. Die sind weiter vorne unterwegs mit eben den 8 Siegen bei nur einer Niederlage. Auch gar nicht viel zugelassen. Völlig okay. Auch als Reaktion sozusagen auf die letzte und erste Liga-Niederlage. Ich meine, unter der Woche haben die, ich meine, gegen Bern 5-0 gewonnen in der Champions League. Du, und das war jetzt irgendwie, da war Lewandowski gut. Und jetzt haben sie das gewuppt gekriegt auswärts. Also die sind wieder in der Spur. Du, und bei Real Madrid hat sich halt niemand freuen können über dieses 2-0 durch die Weitschuss-Tore von Valverde.
Oh, Carvajal.
Genau. Und Vini Junior, der sich auch verletzt hat, aber es soll nicht wahnsinnig schlimm sein, aber der musste auch ausgewechselt werden nach dem Sturz, irgendwie kurz vor dem Ende.
Soll nicht schlimm sein.
Nee, bei Vini Junior. Bei Vini Junior. Ach, der ist auch ausgewechselt worden, der hat was an der Halswirbelsäule, aber das klingt anscheinend schlimmer, als es tatsächlich ist. Aber Carvajal ist raus, genau.
Ich dachte schon, der hat doch ein Knie total
Schaden. Der hat einen Totalschaden im Knie. gab mal, ich glaube, ganz so schlimm in dieser Szene war es nicht. Es gab mal eine Szene, Elkin Soto, meine ich, war das in Mainz, dessen Knie da gegen den HSV war es, glaube ich, dann so komisch in die falsche Richtung durchgeschlagen ist. Und es war jetzt ähnlich in so einer Szene gegen Jeremy Pino, der den Ball weggespitzelt hat. Und Carvajal denkt, er kann ihn noch wegschießen, aber es gibt dann keinen Widerstand in dieser Schussbewegung. Und das Knie haut ihm so ein bisschen ab. Du, und das Kreuzband ist durch, Innenband ist durch, irgendwie noch eine Kniescheibensehne betroffen. Und das ist natürlich ein Ausfall, den du als Real Madrid bei aller Wertschätzung für Lucas Vázquez nicht kompensiert bekommst. Also das ist unmöglich. Den Kerl, der auch an so vielen entscheidenden Momenten mitgeschraubt hat in der jüngeren Vergangenheit. Ich denke da auch ans Champions League Finale natürlich und der auch für Spanien eine wichtige Rolle gespielt hat auf dem Weg zur Europameisterschaft. Das ist jemand, den du einfach nicht ersetzt bekommst. Und ja, das wird ein Thema. Toni Kroos hat es eben aufgemacht ja neulich, dieses Thema mit den vielen Verletzungen, die es gibt, aufgrund der hohen Belastung, der sie alle ausgesetzt sind. Rodri hat es angesprochen, kurz bevor er sich
Rodri
das Kreuzband
angesprochen
gerissen
hat. Und war eine Woche später raus.
War eine Woche später raus, genau. Es gibt so viele gerade, ne? Namhafte Spieler, große Spieler, die sich verletzt leider abmelden. Und jetzt gehört Dani Carvajal auch dazu. Und das ist super, super böse für Real Madrid. Ja, sehr schade. Sehr, sehr schade aus deren Sicht. Das Spitzenspiel gegen Villarreal verdient gewonnen, auch wenn es ein wildes Hin und Her war. Aber ja, du, sie sind Zweiter noch hinter Barca. Ja. Aber das Feld lichtet sich, zumal Courtois auch wieder angeschlagen war. Lunin stand im Tor, Alaba braucht noch ein bisschen. Also das ist so ein Verein, das ist zumindest, also so ein Kader meine ich bei denen, der dann doch ein ganzes Stück auf Kante genäht ist. Und wenn du dann ein paar Jungs hast, die nicht mehr performen, dann kann das auch für Real Madrid wirklich schwierig werden in den nächsten Monaten. Gar keine Frage.
Okay. Ja. Ja, same, same. Das nehme ich direkt auf für England. Kann schwierig werden in den nächsten Monaten. Ja, Man City hat gegen Fulham 3-2 gewonnen. Aber ich fand schon, also allein 3-2, das Ergebnis sagt schon, die mussten sich ganz schön strecken. Ausgerechnet Mateo Kovacic, der nominell mit Gündogan zusammen versucht hat, diese Rodri-Lücke zu füllen. Das wird ihnen Punkte kosten. Ich bleib da, ich weiß, das war natürlich ein Hot-Take und eine sehr schnelle Reaktion. Ich bleib da mal in meinem Take von letzter Woche. Jetzt nicht, dass City irgendwie unglaublich abrauchen wird, aber sie werden diese paar Punkte zu viel liegen lassen. Und wirklich, Rodri ist der eine Mann, der mehr Punkte wert ist als alles andere. Und das wird irgendwann, werden sie mal nicht die 3 Tore schießen, sondern nur 2. Und dann lassen sie mal Punkte gegen Fulham und Co. liegen, wo sie letzten Jahre bockstark waren. City hat in den direkten Duellen gar nicht immer so gut performt, besonders letzte Saison. Aber die haben alles, was aus der unteren Tabellenhälfte kommt, immer besiegt. Da haben die fast gar nichts liegen lassen. Und das wird ihnen ohne Rodri, glaube ich, so nicht gelingen. Also zumindest nicht auf diesem absoluten High-End-Level, für das Pep berühmt ist. Genau, also die haben 3-2 gewonnen. Sonst, es gab auch keine großen Überraschungen. Arsenal war 0-1 hinten, hat das aber schnell rumgedreht. Finde ich sehr respektabel, was die da. Die bauen jetzt Calafiori links hinten ein, weil Zinchenko verletzt ist. Ben White ist ja noch verletzt. Rechts hinten, da hat er jetzt Thomas Partey hingestellt. Ødegaard noch verletzt und trotzdem herrliches Havertz-Tor übrigens wieder. Der hat, glaube ich, 7 Spiele am Stück jetzt getroffen.
Heimspiele.
Der ist
7 Heimspiele am Stück.
7 Heimspiele am Stück. Der ist richtig on fire. Letzter war Van Persie, der das geschafft hat, habe ich in der Zusammenfassung gehört. Schon krass, was da abgeht. Und so hätten wir Havertz gerne noch öfter auch im DFB-Trikot, was die Torgefahr angeht.
Ja, Arteta muss auch wirklich gesungen haben, ob der Qualitäten von Kai Havertz. Der hat ihn schwer gefeiert und selber gesagt, wir wissen alle manchmal nicht, was er ist. Ist er mehr Neuner, ist er Zehner?
Ja,
aber er macht einfach so viele gute Sachen. Und Liverpool?
Wir haben jetzt noch Raheem Sterling als sozusagen, der kann immer noch was ziehen, wenn es mal eklig wird, 70. Minute, immer noch nicht in Führung. Der ist der Beste in Sachen unangenehmes Dribbling für den Gegner und mal einen Elfmeter ziehen. Der hat links außen, meine ich, gespielt. Gabriel Jesus im Zentrum, Havertz dahinter. Saka war der überragende Mann. Liverpool hast schon gesagt, das glaube ich war so ein richtiges, die machen sehr früh mit der ersten richtig guten Chance über Jota das 1-0 und spielen es dann einfach zu Ende und gewinnen das Ding. Immer noch Tabellenführer, das war sicher nicht glanzvoll, aber
die gehen aufs Ergebnis und machen das erfolgreich.
Genau. Und zwar völlig zu Recht. Ja. Also das ist super stark, gerade wie Liverpool aus dieser, in diese zweite Länderspielpause jetzt reingeht. Und Man United 0-0, sehr dünn offensiv. Das, also ich kann es mir nicht vorstellen. Sie haben sich jetzt nochmal auf Ten Hag committed, aber da sind gar keine Schritte zu sehen. Deswegen, das sehe ich nicht, dass der da noch lange ist, was irgendwie auch schade ist, aber schwierig. Schwierig. Ich glaube, bei Man United wird es schon wieder irgendeinen neuen Anlauf geben, ob der dann mal fruchtet. Keine Ahnung. Es ist ein leider extrem schlafender Gigant gerade.
Ja, Tiefschlaf. Definitiv. Ich habe nur noch gesehen, ich auch nur Highlights. Weiß nicht, ob du mehr mitgekriegt hast. Brighton gewinnt nach 0-2 gegen Tottenham. Und
ja, Wechsler, das war noch der Alter.
Doch mal irgendwie wieder so ein Ding, was er da auch schwer gefeiert hat an der Seitenlinie.
Ja.
Jorginho Rütter,
ganz wildes Spiel.
Das ist unfassbar geil
der
gemacht.
Alte Hoffenheimer.
Vor allem, wie er das letzte Tor vorbereitet, das dann das Spiel dreht. Danny Welbeck, der trifft. Ja, na, absolut. Geht auf jeden Fall gut was ab. Mit Brighton-Beteiligung. Was geht bei dir ab?
Mein Lieber.
In der Länderspielpause hast du mal richtig Ruhe?
Ich mache natürlich weiter mit Football und ich mache ein bisschen Handball am Wochenende. Genau, und apropos Handball, ich muss jetzt gleich zum Zug, weil Mannheim auf mich wartet. Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV. Aber genau, ich mache jetzt einiges an Handball in der Länderspielpause und Sonntag wieder Football. Was geht bei dir ab? Hast du Einsätze zu vermelden oder schnaufst du durch?
Nee, ich bin auf einer Hochzeit in Hamburg am Wochenende.
Oh, geil, dann sind wir in der gleichen Stadt. Ich bin am Samstag auch in Hamburg. Wirklich? Aber ich fahre wahrscheinlich Samstagabend noch Richtung Köln. Aber vielleicht kriegen wir uns ja mal zugewunken. Ich werde dich auf der Hochzeit natürlich nicht besuchen, aber sind wir zumindest in der gleichen Stadt. Jan, mein Lieber, schön war es. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war die Nummer 7. Ganz liebe Grüße an Mehmet Scholl. Die letzten Worte gebühren der Nummer 7 dieses Podcasts. Jan Platte.
Den Scholli grüße ich doch auch. Also, Schmizo, viel Spaß beim Handball. Mannheim.
Macht's
gut. Warte ganz kurz, wer ist die Nummer 7 von den Rhein-Neckar-Löwen?
Ich glaube, die haben keine. Da sage ich jetzt ganz fix, die haben keine. Bin ich mir sogar relativ sicher.
Ich werde es nachgucken, ihr hoffentlich auch. Schön war's. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.